Sollte eine Einleitung wie diese nicht jeden gut fühlen lassen, nicht wahr? In Ordnung, lasst uns gerade unsere Häupter für einen Augenblick zum Gebet beugen, bevor wir das Wort öffnen. Herr, wir sagen wie jene damals, ich war glücklich, als sie sagten, lass uns zum Hause des Herrn gehen. Wir finden heute keinen besseren Ort, als direkt hier mit der Versammlung des Herrn in Anbetung zu sein. Obwohl es draußen regnet und es Trübsale und so geben mag, aber wenn wir in deiner Gegenwart sind, haben wir dieses Lächeln der Zufriedenheit, weil wir wissen, dass du es verstehst und alles einfach richtig für uns wirkst. Wir möchten heute Morgen einen besonderen Segen für jene erbitten, die nicht in der Lage waren, zum Gottesdienst zu gelangen. Es wären vielleicht viele gekommen, wenn das Wetter nicht so schlecht gewesen wäre. Doch mögen sie Trost beim Lesen deines Wortes finden und Predigern am Radio zuhören und Programmen, die für jene Menschen gestaltet sind. Und wir möchten bitten, dass du besonders jene segnen mögest, die in göttlicher Gegenwart sind, für ihre Mühe, heute Morgen zu kommen, um das Wort des Herrn zu hören und ihm in Psalmen und im Gebet und in Danksagung zu dienen. Und wir bitten Gott, dass du die Leiber jener berühren wirst, die krank und bedürftig sind, die gerade jetzt warten, weite Strecken gekommen sind, damit für sie gebetet wird. Und wir bitten, dass du einfach auf uns schauen möchtest und zu uns sprichst, damit wir, wie wir heute Morgen hier sind, Bestandsaufnahme unserer eigenen Situation machen. Erforsche mich, sagte einer der Propheten, und prüfe mich und sieh, ob es irgendetwas Böses in mir gibt. Und dann, Herr, beim Erforschen, wenn du findest, dass es Böses in uns gibt, reinige uns, Herr, während wir demütig unsere Sünden und unsere bösen Taten bekennen. Und wir bitten nur, dass du dich unserer erinnerst, während du auf Jesus schaust, deinen Sohn, der starb, um eine Sühnung für unsere Sünden und unsere Ungerechtigkeit zu sein. Während wir bekennen, dass wir glauben, dass er für diesen Zweck starb und wieder auferstand, damit wir das große Vorrecht haben, dies heute Morgen zu tun. Gewähre es, Herr, und sprich zu uns durch dein geschriebenes Wort, während wir warten, weiter von dir zu hören. Im Namen von Jesu beten wir. Amen. Wir möchten uns heute Morgen zu den Schriften, zum Lesen aus dem Buch der Thessalonicher, dem 5. Kapitel, wenden. Und ich habe die Liste jener, die auch den Wunsch für Gebet heute Morgen haben, für die sofort nach diesem Predigtdienst Gebet dargebracht wird. Ich glaube, gerade für einen Augenblick, ihr, die ihr eure Bibeln aufschlagt, lasst uns zum 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel gehen und gerade für ein paar Augenblicke lesen. Es tut mir leid, während ihr eure Bibel aufschlagt, es ist, die Kinder sind noch nicht für ihre verschiedenen Klassen entlassen worden. Würdet ihr jetzt direkt zu euren Klassen gehen, ihr kleinen Kinder und Teenager und so weiter? Geht direkt zu euren Klassen. Und währenddessen, wenn ihr jetzt könnt, lest oder öffnet eure Bibeln zum 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel. Und wenn es möglich ist, falls der Verwaltungsrat zurzeit anwesend ist, würde ich Sie gerne gerade ein paar Augenblicke nach der Versammlung wegen etwas Geschäftlichem im Diakonenbüro sehen. Und falls nicht, gebe Ihnen jemand Bescheid, dass ich Sie heute Abend direkt vor der Versammlung im Diakonenbüro sehen möchte. Nun, als Text, ich möchte dies heute Morgen als Text nehmen. Das plötzliche, geheime Hinweggehen der Gemeinde. Kann ich, lasst es mich vielleicht noch einmal ankündigen, denn ich habe vorher nicht sehr viel Zeit gehabt, über einige Anmerkungen nachzudenken, sondern war einfach in Eile. Wir waren gestern lange unterwegs und gelangten gestern Abend nicht zurück, bevor es wirklich spät war, und eilten heute Morgen hier runter. Doch dies kam einfach in meine Gedanken. Und vielleicht mag ich später etwas erfassen, was jemandem gut tun würde. Ich liebe dieses Thema, das plötzliche, geheime Hinwegnehmen der Gemeinde. Und jetzt im 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Jetzt möchte ich, dass ihr einfach auf die gegenüberliegende Seite schaut, wenn es geografisch so in eurer Bibel angeordnet ist, zum 16., 17. und 18. Vers des 4. Kapitels vom 1. Thessalonicher. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Möge der Herr seinen Segen zum Lesen seines heiligen Wortes hinzufügen. Dies ist eine ungewöhnliche Sache, über ein Thema wie dieses an einem Morgen zu sprechen, an dem ich herkomme, um den Kranken zu dienen. Doch es gibt eine schlimmere Krankheit als körperliche Krankheit. Und es ist viel wichtiger für dieses große Ereignis, das gerade dabei ist, stattzufinden, in Ordnung zu sein, als selbst im Herrn entschlafen zu sein, das ist tot, wie wir es verstehen würden. Es ist besser, bereit zu sein. Ich würde lieber ein kranker Mann sein, für den Herrn bereit, als ein gesunder Mann, nicht bereit, mit dem Herrn zu gehen. Doch, wie immer es sei, Gott ist so gewillt, dass wir beides sind, gesund und bereit, Seele und Leib. Denn er vergibt uns all unsere Ungerechtigkeiten und heilt all unsere Krankheiten. Er starb für einen mehrfachen Zweck. Und dann, ich denke heute an dieses Thema, von das Plötzliche und Geheime. Ich mag das. Gott, die Menschen leben heute gerade vor dem Kommen des Herrn Jesus, als ob er eine Gruppe Engel zu all den Zeitungen runterschicken wollte, und für ein Jahr oder so es in der Zeitung über die ganze Welt ankündigte, dass an dem und dem Datum wird Jesus kommen. Und es durch das Radio zu übertragen und in die Fernseher zu bringen und überall, genau den Tag und genau die Stunde, in der er käme. Nun, so leben die Menschen heute. Doch Gott hat in seinem Wort gesagt, dass es wäre wie ein Dieb in der Nacht kommen. Wenn das so wäre, würden die Menschen sagen, wie die Welt heute denkt. Oh, na gut, es ist noch viel Zeit. Es wird gut angekündigt. Und doch seht, es ist angekündigt. Doch es ist eine geheime Ankündigung. Es ist nur für jene, die gewillt sind, es zu hören. Jene, die gewillt sind, es zu erwägen und die den Herrn lieben. Ich denke jetzt daran, was Paulus sagte, als er sagte, es liegt ein Siegeskranz der Gerechtigkeit für mich bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. Und dann hielt er an, habt ihr bemerkt, und sagte, nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben, wenn wir sein Erscheinen lieben. Gewöhnlich in der Welt heute denken die Menschen vom Erscheinen des Herrn als eine schreckliche, furchtbare Sache. Oh, die Welt mag zu ihrem kommen. Sprich nicht zu mir darüber, werden sie sagen. Sie wollen nichts über jene Dinge wissen. Sie kümmern sich nicht darum, leben nur für den gegenwärtigen Tag. Doch jene, die den Herrn lieben, lieben sein Erscheinen. Was wäre, wenn einer eurer Angehörigen, einige von euch älteren Menschen, dass eure Mutter gegangen wäre oder euer Vater oder euer Kind, und sie waren so viele Jahre fort, und ihr wüsstet, dass sie jederzeit erscheinen mögen. Ja doch, ihr hättet das Haus ganz gereinigt. Ihr würdet einfach bereit sein und jedes Wagenlicht beobachten, das die Straße unten einbiegt, und würdet denken, dass sie es wären. Nun, so sollte die Gemeinde nach dem Kommen des Herrn Ausschau halten. Alles in Ordnung. Alles bereit, alles eingebunden und bereit zu gehen, sobald er kommt. Denn es wird in einem Moment sein, in einem Augenblick. Versucht einfach mal die Zeit zu messen, wie lange es dauern würde, mit eurem Auge zu blinzeln. Einfach so schnell wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Ihr wisst, der Feind gebraucht immer die Taktiken, die der Herr gebraucht. Ihr wisst, als er sah, dass Gott eine gerechte Gemeinde haben wollte und die Dinge, die er tun wollte, gebrauchte der Feind dieselbe Strategie. Er hat eine Gemeinde und er hat Menschen, die sehr religiös sind. Und sie sind einfach genau als religiöse Menschen gut drauf, weil er weiß, dass die Gemeinde von Christus genauso ist. Und er tut es bislang im militärischen Leben. Ich las vor einiger Zeit einen Artikel über den plötzlichen Angriff auf Pearl Harbor. Das war eigentlich kein unbekannter Angriff. Sie waren schon gewarnt worden, dass die Japaner das tun wollten. Doch der traurige Teil war, sie beachteten diese Warnung nicht. Sie hatten Zeichen gesehen. Und wie die japanische Armee sich versammelte und die großen Schiffe mit Munition beladen wurden. Und die Drohung hing in der Luft. und sie waren einfach in der Schusslinie für die Invasion. Doch sie beachteten es nicht. So ist es heute mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist reif fürs Gericht, doch sie ignorieren das Kommen des Herrn. Deshalb könnt ihr ihm nicht die Schuld geben. Sie sagten, als sich das Gerücht in Pearl Harbor verbreitete, dass die Japaner jederzeit angreifen könnten und dass ihre starke Flotte in See gestochen war und sich langsam, aber sicher auf Pearl Harbor zubewegte, dass sie nur darüber lachten und sagten, ach, Unsinn, ihr Schwarzmaler, ihr Sorgenwarzen, alles, worüber ihr nachdenkt, sind Probleme. Und am Abend, direkt vor dem großen Angriff am nächsten Morgen, fand ein großer Tanz, vielmehr eine große Party in Pearl Harbor selbst statt. Und ganz gleich, wie sehr sie versuchten zu sagen, dass die Japaner kämen, sie würden die Warnung immer noch nicht annehmen. Lasst sie uns gerade ein paar Minuten anschauen. Eine kurze Radiobekanntmachung geht heraus. Und ein winziges Stück in der Ecke der Zeitung, ungefähr wie ein Heilungsfeldzug angezeigt würde, nur eine kleine Stelle, dass die Japaner auf ihrem Weg in den Wassern des Meeres waren. Eine gewaltige Flotte wäre auf Kurs. Unsinn, sagten die anderen. Wir glauben nicht an solches Zeug. Womit versucht ihr uns Furcht einzujagen? Und dann finden wir heraus, zum Abend hin, ich kann sie zu Hause sehen. Anstatt sich vorzubereiten, aus der Stadt herauszukommen, ja doch, zogen die jungen Mädchen alle ihre neuen Kleider und so weiter an. Sie gingen hin zu diesem gewaltig großen Fest, das sie haben wollten. Und auch die Offiziere der Armee waren einfach beschäftigt, kleine Ausweise zu schreiben, damit die Soldaten alle dieser Party beiwohnen konnten, diesem großen Trinkgelage. Und die Lastwagen donnerten und brummten, brachten ihr bestes Bier und ihren Wein und Zeug für diese Party. Und die ganze Zeit war die japanische Flotte da auf ihrem Weg. Und sie versäumten, die Warnung zu hören. Und als die Sonne begann unterzugehen, versammelten sie sich alle in diesen großen Kneipen. Vielleicht irgendwo an der Seite polierte der Wirt die Theke oder so, sagte so etwas wie, sag mal, hast du das Gerücht gehört? Nein, ich glaube nicht, sagte der Mann, zu dem er sprach. Oh, sie sagen etwas über eine japanische Flotte, die in diese Richtung kommt. Und dann fällt jemand anderes in die Unterhaltung ein. Und ein junges, dummes Mädchen springt da oben rum und stellt ihren Fuß hoch auf die Bar, sagte, ihr schwarzsehenden Auswüchse, wisst ihr nicht, dass wir hier sind, um eine gute Zeit zu haben und nicht über Krieg zu sprechen? Wenn das nicht einfach die Weise ist, wie die Welt heute über das Kommen des Herrn spricht. Ihr altmodischen, benebelten Rückständigen, was lässt euch kleiden und handeln und tun, wie ihr es tut? Doch wir schauen nach dem geheimen, plötzlichen Erscheinen des Herrn aus. Denn es ist etwas in der Luft, eine Botschaft des Heiligen Geistes, die uns sagt, das Kommen ist nahe. Dann, als das große Remi-Demi weiterging und oh, es musste in jener Nacht eine schreckliche Sache gewesen sein, denn es hieß, dass sie sogar während der Nacht eine junge Dame nahmen, ein wunderschön gebautes junges Mädchen, und zogen ihre Kleidung aus und setzten sie in einen kleinen Wagen mit nur einem Stück Unterwäsche an und fuhren sie die Straße runter und so weiter, hatten einfach eine großartige Zeit. Und fortwährend gewannen die Japaner an Boden, kamen geradewegs heran. Und dann am nächsten Morgen, als die Männer auf ihrem Posten der Pflicht die Flugzeugsignale beobachteten und so weiter, waren die ganze Nacht aus gewesen, tranken und liefen mit diesen Frauen herum und so weiter. Sie waren am nächsten Morgen von der großen Party so verschlafen und schlecht drauf, bis sie schlafend bei der Arbeit erwischt wurden. Und ich befürchte, dass es genauso beim Kommen des Herrn sein wird. Die Gemeinde ist so beschäftigt und betrunken mit den Sorgen der Welt, bis sie auf dem Posten der Pflicht beim Kommen des Herrn einschlafen. Und dann flogen die Flugzeuge über die Stadt und die Bomben fielen und sie machten diese Stadt einfach dem Erdboden gleich. Warum? Weil sie der Warnung keine Beachtung schenkten. Und diese junge Dame, zusammen mit den übrigen, als jene Japaner, brutale Soldaten, da reinrannten, vergewaltigten sie sie auf der Straße und schnitten sie hinterher mit Messern in Stücke und so weiter. Denn wenn ihr der Warnung keine Beachtung schenkt, bleibt nur eine Sache übrig. Das ist Gericht. Oh, wenn es je eine Zeit gab, dass dieses Amerika gerade jetzt auf dem niedrigsten Stand ihrer Moral war, ihrer Gleichgültigkeit, das Evangelium ist von Küste zu Küste gepredigt worden. Und Zeichen und Wunder sind vollbracht worden. Und gewaltige Wunder sind getan worden. Und sie machen ständig weiter mit ihren ausgelassenen Feiern, trinken, ignorieren, sich lustig machen. Von den 200.000 Pulten protestantischer Kirchen in Amerika, was wir heute hinter jenen Pulten brauchen, sind Propheten des Herrn, die sich nicht fürchten, Gottes Gerichtsdonnerschlag auf diese Generation sündhafter Menschen auszurufen, zu denen wir predigen. Wir brauchen Propheten wie Jesaja, der ausrief und sagte, eine gottlose Generation. Und wie er jene Generation verurteilte und zu ihnen von den bevorstehenden Gerichten sprach. Doch heute fürchten sich zu viele unserer Prediger, jene Dinge zu sagen. Sie fürchten sich, eine direkte Warnung zu bezeugen. Denn es würde einige ihrer Positionen bedeuten, sie müssten ihre Denomination verlassen, ihre Pulte verlassen. Sie müssten sie vielleicht verlassen und vermutlich einen anderen Stand in irgendeiner anderen Gemeinde oder so einnehmen. Doch es ist einfach zu schade, dass wir eine solche Art von Menschen in unseren Pulten haben. Wir brauchen Männer wie John Wesley von der damaligen Reformation, Martin Luther. Wir brauchen Menschen wie Paulus, der gewillt ist, alles zu geben und sich auszuliefern, sogar wenn es Trennung von diesem Leben bedeutet, als Zeuge des wahren Evangeliums Jesu Christi. Es ist heute so, dass Ausbildung und Gesellschaften und geringfügige, frenetische, heikle Dinge der Gruppen und ihre eigenen Gefühle die Stelle des Heiligen Geistes in der Gemeinde eingenommen haben. Was wir heute brauchen, um zu Amerika auszurufen, sind gottgesandte, gottgefüllte Männer mit der Kraft des Heiligen Geistes, der sich nicht fürchtet, gegen die Sache, die verkehrt ist, auszurufen und die Menschen vor dem herannahenden Gericht zu warnen. Gott könnte diese Generation auf keinen Fall jemals dem Gericht entkommen lassen. Wenn Gott es tun würde, müsste er Sodom und Gomorra aufwecken und sich für ihren Untergang bei ihnen entschuldigen, obwohl sie solch ein böses Volk waren. Wir sind in der Sicht Gottes keine Ausnahme. Wohin wir heute gekommen sind, wenn es zu unserer Politik kommt, wenn es zu unserer Regierung kommt, es ist verdorben. Alles von Pontius zu Pilatus. Es gibt kein Recht mehr, nur in Gott. Oh, wir sagen, wir verlassen uns auf die UN, die Vereinigten Nationen. Und vor weniger als 5 Jahren waren 51% von den Nationen in der UN Kommunisten. Es gibt nichts, worauf Verlass ist, außer dem Wort des lebendigen Gottes. Wir können uns jetzt auf nichts verlassen. Keine Politik. Ich bin in den letzten 3 oder 4 Monaten unter heftigem Feuer in Gerichtsverhandlungen gewesen. Man versuchte mich zu beschuldigen für etwas, das verkehrt wäre, weil ich das Geld für die Versammlungen durch diesen Tabernakel hier lenkte, wofür der Rat unserer Treuhändler hier die Erklärung unterschrieb. Und es gibt nicht eine Person, die je meinen Versammlungen beigewohnt hat, wo ich nicht öffentlich angekündigt habe, dass dieses Geld, was in meinen Versammlungen eingenommen wurde, durch diese Gemeinde gelenkt wurde. Und jetzt sagen sie, weil ich es durch die Gemeinde leitete, hätte ich versucht, die Regierung zu betrügen und wollen mir dafür 20 Jahre in Fort Leavenworth, Kansas, geben. Ich sagte, wozu ist das Wort über unseren Gerichtshöfen geschrieben? Gerechtigkeit. Es bedeutet nicht mehr, als wenn es nicht einmal da geschrieben wäre. Sagte, alles, was eure eigenen Leute mir zu tun sagten, tat ich. Und jetzt sagt ihr, dass sie nicht mehr in der Regierung sind. Wie könnt ihr so etwas tun? Ihr werdet eins aufstellen und unter Beweis stellen, dann werden sie hier etwas anderes ausgraben. Nicht nur das, sondern sie sind saft- und kraftlos. Ich machte diese Aussage im Bundesgerichtshof. Ich sagte, wenn Kommunismus Christentum in sich hätte, wäre ich ein Kommunist. Doch ich kann es nicht, weil es Christentum verleugnet. So habe ich eine Hand zum Halten. Das ist Gottes unveränderliche Hand, wissend, dass er Wahrheit und Ehre respektieren wird. Es wird in Gerechtigkeit hervorkommen müssen. Doch, um es euch wissen zu lassen, es gibt nirgendwo Hoffnungen, nur im Kommen des Herrn. Oh, es ist solch ein Tag, an dem wir leben, solch eine furchtbare Zeit, wenn jede gegenständliche Sache, sogar für die Gemeinde selbst, die Gemeindeleute, die Gemeindedenominationen, sie sind so besorgt über ihre kleinen Meinungsverschiedenheiten, bis sie nicht mal miteinander Gemeinschaft haben wollen und die Warnung nicht annehmen, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Männer wie Billy Graham und Jacques Schuler und Oral Roberts und viele der großen Evangelisten und Charles Fuller, der eine Reichweite zur ganzen Welt hat. Und sie tun alles, was sie können, vor dem Kommen des Herrn zu warnen. Und ihre eigenen Männer, die versuchen, richtig zu handeln, sind die Männer, die unsere eigene Regierung versucht, in Stücke zu reißen. Ich sagte zu jemandem, mein Herr, 28 Jahre meines Lebens habe ich auf dem Altar Gottes gelegen, versuchte richtig zu handeln. Und ich möchte jemanden, der mir ins Auge sieht und mir sagt, ob ich je versucht habe, irgendwas aus irgendwem herauszuschlagen oder je in meinem Leben irgendetwas stahl. Durch die Gnade Gottes bin ich rein. Das bedeutet nicht mehr als ein Schnippen mit eurem Finger. Sie sind auf jeden Fall schuldig. Sie sind ein Diktator in ihrer Gemeinde. Sie schnippen mit ihrem Finger und ihre Gemeinde tut, was sie ihnen zu tun sagen. Oh, sagte ich, wie ungerecht können Menschen sein. Er sagte, sie gaben Menschen Geschenke, wenn ihre Heime brannten. Hier sind ihre Schecks, wo sie Witwen hunderte von Dollar gaben und zahlten ihre Miete und taten solche Dinge. Sagte, gingen sie zu ihrem Gemeindeausschuss und sagten ihnen, sie wollten das tun? Ich sagte, nein, mein Herr. Warum taten sie es nicht? Ich sagte, der Herr sagte mir in seinem Wort, lass deine rechte, deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Er sagte, dann versuchen sie ihren Fall durch eine Bibel zu verteidigen und wir richten sie durch ein Gesetz. Ich sagte, welches ist das höchste Gesetz, das eines Menschen oder Gottes? Ich werde Gottes Gesetz nehmen. Gerade vor 2 Jahren war ich in meinen Ferien und war auf meinem Rückweg. Hier in Indiana sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen tagsüber 65 Meilen die Stunde und das ist auf den freien Schnellstraßen, den gebührenfreien Schnellstraßen. Und es sind 60 Meilen die Stunde nachts, nachdem die Sonne untergeht. Das ist so in Kansas, das ist so in Illinois, das ist so in Colorado, das ist so in Idaho. Das ist so in Wyoming. Und auf meinem Rückweg, nachdem ich einige Tage in einer Schneewehe im Schneesturm festsaß und ich hatte gerade einen Elch bekommen und ich war auf meinem Heimweg, um ihn meinen Freunden zu geben. Und ich musste mich beeilen, um zu versuchen, einen weiteren Schneesturm zu schlagen, der direkt hinter mir war. Oder ich hätte wieder festgesessen und das Fleisch wäre verdorben. Und ich hatte Wyoming durchkreuzt und kam rein nach Nebraska. Ich war da ungefähr 30 Meilen auf der Straße und plötzlich schaute ich zurück und ich sah das rote Licht eines Polizeiwagens. Und ich war nie in meinem Leben eingesperrt. Deshalb fuhr ich weiter. Ich schaute runter, ich fuhr 60 Meilen die Stunde außerhalb einer 30 oder 40 Meilen von jeder Art Stadt entfernt. Und ich fuhr einfach die Schnellstraße runter, große vierspurige Schnellstraße. Und ich beachtete 60 Meilen die Stunde. Ich schaute zurück und er blieb weiterhin hinter mir. Und ich beobachtete einfach. Und ich sah das rote Licht flackern. Und ich dachte, na gut, warum fährt er nicht an mir vorbei? Er hat reichlich Platz. Und ich wartete weiter. Ich drehte mein Fenster herunter und ich hörte eine Sirene. Na gut, ich dachte, ich bin so weit rechts, wie ich kann. Und er überholte mich und hielt mich an. Ich stieg aus dem Wagen. Ich dachte, vielleicht eine Botschaft, die ich nicht am Radio auffing. Vielleicht zu Hause, meine Frau oder Familie. Ich stieg aus dem Auto, einfach so unschuldig, wie ich nur sein konnte. Er sagte, ich vermute, Sie wundern sich, warum ich Sie anhalte. Ich sagte, das tue ich, mein Herr. Und er sagte, Sie haben die Geschwindigkeitsgesetze gebrochen. Sagte, wissen Sie, wie schnell Sie fuhren? Ich sagte, ja, mein Herr. Ich sagte, ich fuhr 60 Meilen die Stunde. Er sagte, das stimmt. Und das ist gegen das Gesetz. Ich sagte, sind es nicht 65 in? Nein, mein Herr, sagte, es sind hier 55. Sie fuhren 5 Meilen über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, sagte ich, es tut mir so leid, ich wollte es nicht tun. Sagte, geben Sie mir Ihren Führerschein. Zeigen Sie mir gerade Ihren Führerschein. Und ich nahm ihn aus meiner Tasche und sobald er das Wort Prediger sah, glühten seine Augen feurig. Er riss sein Buch heraus und fing an, mir einen Strafzettel über $24.50 zu schreiben. Ich sagte, wollen Sie mir einen Strafzettel geben? Sagte, Sie haben recht, ich werde Ihnen einen Strafzettel geben. Na gut, sagte ich, mein Herr, es ist in Ordnung, aber ich habe nichts gesehen. Er sagte, oh, da ist ein Zeichen direkt draußen auf der Seite der Landesgrenze. Sie sollten es gesehen haben. Nun ja, sagte ich, ich habe vier Tage in einer Schneewehe gesessen und habe es wahrscheinlich einfach nie gesehen, mein Herr. Er sagte, in Ordnung, haben Sie irgendwelches Bargeld mit sich? Ich sagte, nur ungefähr $12. Nun dann, sagte er, Sie werden gerade hier bleiben, bis Sie bezahlt haben. Gegen 10 Uhr nachts oder 11. Ich sagte, mein Herr, ich erzählte ihm alles, was verkehrt war und das Fleisch und so weiter. Das bedeutete nichts für ihn. So musste ich eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass ich ihnen das Geld schicken würde. Als ich nach Hause kam, schrieb ich dem Richter der kleinen Stadt, dem kleinen Senator, zu dem ich es schicken sollte, und ich erzählte es ihm. Ich sagte, mein Herr, ich legte ungefähr 26 Jahre in den Dienst des Herrn, um zu versuchen, Kriminelle zum Herrn Jesus zu bekehren, um zu versuchen, ihr Leben als Beamter zu schützen, um zu versuchen, bessere Gemeinden zu machen und einen besseren Platz zum Leben und Anstand für unsere Familien. Ich habe 20 und einige Jahre in diesen Dienst gelegt und ich überquerte gerade ihre Grenze. Ich fühle, dass sie mir dafür vergeben sollten. Ich sagte, doch ihr Beamter würde es überhaupt nicht mal in Betracht ziehen. Was, vielleicht muss er das tun und seine Verpflichtungen erfüllen. Doch ich bitte Sie als Richter, es ist nicht das Geld, es ist das Prinzip. Mein erstes Bußgeld, was ich jemals zahle. Und dies muss aus dem Geld kommen, das die Menschen mir durch die Gemeinde zum Leben geben. Ich sagte, wenn Sie so freundlich sein würden, mir dafür zu vergeben, werde ich es schätzen. Hier ist jedoch der Scheck, der notariell beurkundet ist, damit Sie wissen mögen, dass er in Ordnung ist. Bruder, er schrieb einfach seinen Namen darüber und nahm ihn kaltblütig. Warum? Warum? Und dann durch verdorbene Politik und religiöse Voreingenommenheit kommen einige von ihnen mit Mord durch. Da ist es. Gott wird seine Gemeinde nicht sehr lange unter solchen Dingen bestehen lassen. Und die Welt ist verdorben. Und die Politik ist verdorben. Und die Gemeinde ist verdorben. Was wir mehr diesbezüglich tun müssen, ist, dass gottfürchtende Menschen zusammenkommen und den Namen des Herrn anrufen. Das muss der Branham-Tabernakel tun. Oh, ich würde, schaue einfach und sehe, ich hätte eine Menge vor mir. Und wenn ich daran denke, wie viel wir hier den Weg, den die Gemeinde geht, betonen könnten, wie sie die Moral der Menschen vernachlässigen, wie sie sie leben lassen und zu Tänzen und Rock'n'Rolls gehen lassen und sich auf jede Weise kleiden lassen und alles und immer noch so weitermachen, Kompromisse machende Prediger. Und was wir brauchen, sind altmodische, gottgesandte, himmelgeborene Prediger, die die Wahrheit sagen, ganz gleich, wen es verletzt. Wie Johannes, der sagte, die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Frucht hervorbringt, wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Wir brauchen Prediger, solche Propheten, die sie ins Kreuzfeuer nehmen und die Gerichte Gottes als Munition gebrauchen, um abzureißen in diesem unerhörten Zustand, in dem wir leben. Ihr könnt Sünde niemals durch Klopfen auf die Schulter loswerden. Ihr könnt Sünde niemals durch Ausbilden der Menschen loswerden. Unsere Programme sind niedergerissen worden und haben versagt. Es gibt nur ein Heilmittel für Sünde und das ist Christus, ist dieses Heilmittel. Und nicht Christus durch verstandesmäßiges Bekenntnis, sondern durch die Taufe des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben und einer Erneuerung. Das ist das einzige Heilmittel für Sünde, das einzige Heilmittel für eine Nation. Es ist das einzige Heilmittel für eine Gemeinde. Es ist das einzige Heilmittel für die Menschen. Vor einiger Zeit hier, ich vermute, viele von euch Leuten, die reisen, sind dort gewesen. Ich blieb da viele Male die ganze Nacht bei meinen Reisen nach Westen, wohin ich nächste Woche gehen muss. Eine Milderung von der Regierung zu gehen. Sie halten mich hier, wobei, falls sie mich wegschicken würden, sie mich direkt hier kriegen könnten. Und ich muss zu ein paar Versammlungen zur Westküste hinübergehen. Und so der Herr will, werde ich durch diese kleine Stadt, genannt West Memphis, Arkansas, durchkommen. Es ist geradewegs über den Fluss von Memphis, Tennessee.
Und in diesem Platz, sie wollten 2,5 Millionen Dollar.
Und an diesem Ort wollten sie 2,5 Millionen Dollar für eine Rennbahn ausgeben, für Glücksspiele. 2,5 Millionen Dollar, um zu entwürdigen und zu beschmutzen und um Seelen zur Hölle zu schicken. Und ergreifen dann Männer wie Billy Graham, Oral Roberts, mich und jene, die für die Sache Christi leiden, um rechtmäßig Geld durch eine Gemeinde laufen zu lassen, und wollen ihnen 20 Jahre im Bundesgefängnis geben. Es ist immer der Wille der Welt gewesen, so zu handeln. Ich sagte ihr, ich habe Brüder, die im Bundesgefängnis waren. Und einer der Anwälte sagte, Sie haben Brüder im Bundesgefängnis? Ich sagte, ich hatte. Sagte, wer waren Sie? Ich sagte, einer von Ihnen war Bruder Johannes in Alcatraz auf der Insel Patmos. Und der andere war Bruder Paulus im römischen Bundesgefängnis. Und Bruder Daniel, er war auch im Gefängnis. Und Bruder Josef, weil er für etwas beschuldigt wurde, dessen er unschuldig war, verbrachte er Jahre, weil er versuchte, ein echter Diener für Potiphar zu sein. Und seine Frau beschuldigte ihn. Er wurde verurteilt und lag jahrelang im Gefängnis, bis sein Bart und Haar so gewachsen waren, bis er nicht, mussten ihn sogar rasieren, um ihn vor Pharao zu bringen. Sicher, wofür? Irgendwas verkehrt? Für die Sache Christi. Ganz genau. Und geben dann 2,5 Millionen Dollar für eine Rennbahn aus, um zu beschmutzen und zu verdammen und Seelen zur Hölle zu senden. Ich kann nur sagen, Gott komme schnell. Doch die Arkansas-Leute kümmerten sich darum. Jede Gemeinde, denke ich, 9 oder 10 verschiedene Denominationen in ihrer Gemeinde. Sie kamen alle zusammen und sagten, es ist falsch, wir wollen es nicht haben. Und sie bildeten eine Gebetsversammlung und formten Gebetsketten, Tag ein und Tag aus und Nacht ein und Nacht aus. Und als die Richter und die Bundesbeamten und sie alle am nächsten Morgen zum Gerichtshof gingen, um es festzulegen, ob sie es bauen könnten oder nicht, wurden sie konfrontiert und es wurde zunichte gemacht. Gebet verändert Dinge. Egal, wie verdorben die Welt ist, wie verdorben unser Land ist, unsere Nation, unser Volk, unser Gebet verändert Dinge. Doch wir sind nicht mehr an Gebetsversammlungen interessiert. Wir haben so viele andere Dinge, die wir tun müssen. So denken wir. Und dann wurde diese Rennbahn nicht nur verdammt, sondern es wurde auch noch einberufen, dass sie im Staat Arkansas nie mehr so etwas für viele kommende Jahre haben könnten. Warum? Weil die Menschen, die bei seinem Namen genannt werden, zusammenkommen und beten. Und was wir heute brauchen, ist ein Zusammenrufen, ein Bereitwerden. Und sei nicht vom Prediger abhängig, sondern mache du dich als Einzelner vor Gott für das Kommen des Herrn bereit, um all dieser Verdorbenheit zu entfliehen. Ganz gleich, was sie euch nennen und welche Handlungen sie unternehmen, das verändert Gott kein bisschen. Gott wird es ganz genau so tun. Er hängt von uns ab und wartet auf uns.
Oh mein! Einige Leute sagen, nun ja, ich gehe am Sonntagmorgen zur Gemeinde. Ich höre unserem Pastor zu, der ein feiner Prediger ist. Das ist gut. Ich schätze das. Ihr seid das Amerika, die Welt, wer immer es ist. Doch es benötigt mehr als eine gute Botschaft vom Pult. Es benötigt dein Leben. Es benötigt dich, bereit zu werden.
In Revelation, the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that.
In Offenbarung, dem 19. Kapitel und dem 7. Vers, sagte die Bibel das, spricht von der Braut Christi. Sie hat sich bereit gemacht. Sie machte sich bereit. Und du, als ein Glied dieser Braut, du musst dich bereit machen. Vor einiger Zeit predigte ein Pastor. Und da war ein Mann, der seiner Gemeinde für einer ganz schön langen Zeit beiwohnte. Und er kam an jenem Morgen zum Altar und er sagte, Pastor, ich möchte jetzt mein Zeugnis geben und meine Übergabe an den Herrn Jesus, was ich gestern Abend getan habe. Und der Pastor sagte, na gut, ich bin sicherlich glücklich darüber zu hören, Johannes, zu wissen, dass du dich entschieden hast, schließlich zu kommen und dich dem Herrn zu übergeben. Denn wir wollen deine Gefühle nicht verletzen, doch wir wissen, dass du sehr gottlos gewesen bist. Und wir wissen, du hast deine Familie misshandelt, du hast dein Geld verspielt und vertrunken und ein schreckliches Leben gelebt und deine Familie ging leer aus. Und es gibt meinem Herzen heute Morgen Freude zu wissen, dass du jetzt nach vorne gekommen bist und dich dem Herrn Jesus übergeben willst, um eine andere Person zu werden, ihm zu dienen. Er sagte, danke, Pastor. Er sagte, dann, was nur, ich möchte dich etwas fragen. Welche Predigt hielt ich oder welchen Text gebrauchte ich und oder welches Lied wurde in der Gemeinde in den Lobgesängen gesungen, das dich so entscheiden ließ, dies zu tun? Und als der Mann ihm ins Gesicht schaute und die Tränen seine Wangen herunterliefen, sagte er, Pastor, es war keine deiner Predigten, so gut sie auch waren. Es war nichts, was der Chor sang oder die besonderen Lieder, so gut sie auch waren. Er sagte, würdest du dann dieser Versammlung sagen, warum du diese Entscheidung getroffen hast? Er sagte, ich arbeite mit einem Mann, der ein Christ ist, und ich habe alles zu ihm gesagt. Ich nannte ihn einen heiligen Roller. Ich nannte ihn einen religiösen Fanatiker und alles, und es machte ihm kein bisschen aus. Doch er lebte solch ein Leben, bis er schließlich von Anfang an in meinem Herzen einen Platz eingenommen hatte, dass ich wie dieser Mann sein wollte. Und deshalb bat ich ihn, mich zu Christus zu führen. Ich wollte den Christus, dem er dient. Ihr seht, Gott wirkt durch den Pastor, um seine Gemeinde bereit zu bekommen. Er wirkt durch die Gesänge, um seine Gemeinde bereit zu bekommen. Und er wirkt durch dich, um seine Gemeinde bereit zu bekommen. Wenn dein Pastor versagen würde und ständig versagte, würdest du dir einen anderen Pastor suchen. Schnell würdest du das tun. Wenn euer Chor nicht richtig singen würde oder eure Solos nicht richtig wären, würdest du zum Direktor sagen, demjenigen, der die Musik macht, lass sie nicht mehr singen. Sie machen mich einfach nervös, wenn sie singen. Doch was ist mit dir als Einzelner? Wie versagst du in deinem täglichen Leben? Wie stimmst du mit Gott überein, was Gott sagt, dass du sein sollst? Ein scheinendes Licht, das auf einem Hügel leuchtet. Niemand kann auf dem Weg an dir vorbeikommen, ohne von Jesus zu wissen. Welche Art Leben lebst du? Eins jener Arten, die gemein, beleidigend und ärgerlich, gleichgültig sind? Oder kannst du vom Frieden und der Liebe sprechen, die du in Christus gefunden hast? Sie hat sich bereit gemacht. Ich habe euch die Gottlosigkeit gezeigt
und die Zeit würde es mir nicht gestatten, durch die Zeitalter zu gehen und zu zeigen, dass jedes Mal, wie in Babylon, in der Nacht der Orgie und Tanzen und Trinken und so weiter, und was geschah. Und durch das Zeitalter hindurch ist es so gewesen. In jedem Zeitalter hat Gott Blitz- und Donnerpropheten mit Zeichen und Wundern gehabt, um die Sache inmitten all der Beliebtheit zu verurteilen. Und sie standen allein für Gott. Nicht nur das, doch was wäre, wenn ich von der Zeit des kleinen Stephanus spreche? Nicht ein Prophet, nicht ein Pastor, einfach ein Glied des Leibes von Christus. Wie dieser kleine Bursche an jenem Morgen vor dem Hohen Rat stand und zu denen sprach, die ihn verurteilten, und sagte: Ihr Halsstarrigen, Unbeschnittenen im Herzen und Ohren, ihr widersteht immer dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Er war kein Pastor. Du kannst nicht erwarten, dass dein Pastor alles tut. Du kannst nicht erwarten, dass dein Verwaltungsrat alles tut oder deine Diakonen. Du selbst musst dich bereit machen. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Und denk daran, sein Kommen ist so plötzlich, dass die Gemeinde in einem Augenzwinkern gehen wird. Und wenn wir überall Sünde und herannahendes Gericht und die Kampfschiffe von Gottes Zorn kommen sehen, wie können wir diesem entkommen? Zeichen erscheinen, Jesus kommt und gewaltige Wunder werden getan. Jeder Meilenstein zeigt auf sein baldiges Erscheinen hin und es wird in einem Augenblick geschehen. Wie stehen wir heute Morgen, während wir Bestandsaufnahme machen, wenn heute Morgen zu uns gesprochen werden sollte und der Herr Jesus heute Morgen mit dem Befehlsruf und der Posaune Gottes von den Himmeln herabkommen sollte? Würden wir als ein Gemeindeleib bereit erfunden werden? Würden wir als ein Einzelner bereit erfunden werden, um uns denen anzuschließen, die von den Toten auferstanden sind, die sich als bereit bewiesen haben? Ganz gleich, ob wir bereit sind oder nicht, der Herr Jesus wird genauso zur festgelegten Zeit kommen. Wir müssen bereit sein und wir müssen es jetzt tun. Es ist keine Zeit zu warten. Wir müssen die Zeit auskaufen und bereit sein. Vor einiger Zeit eine Geschichte, gerade vor Schluss, die mich ergriff, als ich sie vor vielen, vielen Jahren hörte. Dieses geheime Kommen des Herrn, das plötzliche geheime Gehen der Gemeinde, beachtet. Es werden zwei auf dem Feld sein. Ich werde einen nehmen und einen lassen. Es werden zwei im Bett sein. Ich werde einen nehmen und einen lassen. Zeigt, dass das Kommen des Herrn nicht an irgendeiner bestimmten Ecke, sondern weltweit sein wird. Einer wird im Feld sein, arbeitet, Tageszeit, der andere im Bett, schlafend, auf der anderen Seite der Welt. Es wird eine weltweite Entrückung sein und wird mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels kommen und die Posaune Gottes wird erschallen und die Toten in Christus werden auferstehen. Und sie wird heimlich weggeschnappt werden. Oh, ich liebe das. Der große Bräutigam kommt und die Braut macht sich bereit, wartet auf diesen geheimen Augenblick, den sie selber nicht einmal weiß. Doch sie ist bereit und gekleidet und wartet darauf. Wir sehen seine Warnzeichen in der Welt, dass sie für Gericht bereit ist. Wir sehen Zeichen und Wunder in der Gemeinde, gewaltige Dinge geschehen. Was für Menschen sollten wir sein? Augenblicklich bereit, denn wir wissen nicht, wenn er kommt. Seid auch ihr bereit, denn ihr wisst nicht, welche Minute oder Stunde euer Herr kommt. Seid bereit, denn ihr könnt nicht dann bereit werden, weil er sagte, ihr könntet es nicht. Wie viele von euch, vielleicht alle, haben von den Jungfrauen gelesen? Einige waren klug und einige waren töricht. Jungfrauen bedeutet Reinheit. Sie waren alle gute Menschen. Jeder einzelne von ihnen jungfräulich, geheiligte Gefäße Gottes. Doch jene, die Öl in ihren Lampen hatten, gingen hinein
und die anderen wurden ausgelassen. Sie waren alle Jungfrauen, jeder einzelne, Menschen, auf denen ihr nicht euren Finger für irgendetwas Verkehrtes legen konntet. Sie, jeder einzelne, glaubte an das Kommen des Herrn. Sie waren bereit zu gehen, ihm zu begegnen, doch einige von ihnen ließen ihr Öl ausgehen. Lass das nicht dein Fall sein. Halte Öl in deiner Lampe. Öl ist ein Geist, der Heilige Geist. Lass es niemals von dir dahinschwinden. Wenn du deine Liebe wegsterben fühlst, deine Aufrichtigkeit für Christus und der Sache, gehe schnell zu ihm, der die Quelle des Öls hat, und kaufe für dich eine Füllung des Heiligen Geistes. Unsere Nation ist dahin, moralisch verdorben und zerrüttet. Unsere Politik, verdorben und dahin. Unsere Führer, oh Gott, was können wir dagegen tun? Ihr könnt einen guten Mann reinbringen und er kommt als Gauner raus. Es gibt nur einen, den wir jetzt bringen können. Das ist der Herr Jesus. Lasst uns für sein Kommen bereit machen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, die ich vor einigen Jahren hörte, zum Abschluss, diese plötzliche, schnelle Entrückung der Gemeinde. Nun sagst du, bestimmte Dinge werden stattfinden, dann werde ich mich bereit machen. Mache dich jetzt bereit. Ich habe euch gerade von Pearl Harbor berichtet und von vielen Orten, wo sie es ablehnten, die Warnung zu hören. Sie lehnten es ab, zuzuhören. Nichts außer göttliches Gericht war für die Menschen übrig. Nun, alle, die nicht in Christus hineingehen, werden unter Gottes Zorn und göttlichem Gericht sein. Bitte lass dir das nicht passieren, ganz gleich, als was der brennende Tabernakel sich jemals erweist. Lass es nicht dich betreffen. Sei du ein Diener Christi, ganz gleich, was die Gemeindewelt tut. Sei du ein Diener Christi. Es liegt nicht am Brennham-Tabernakel, noch liegt es an irgendeiner anderen Gemeinde. Es liegt an dir, als Einzelner, beim Kommen des Herrn bereit zu sein. Du musst bereit sein. Ich muss bereit sein. Ich werde vor meiner eigenen Tür kehren. Es liegt an dir, vor deiner Tür zu kehren. Lass meine in Ruhe. Ich lasse deine in Ruhe. Du musst dein Gewand bereit machen. Da war ein großer Farmer und er besaß eine riesengroße Farm, weit im nördlichen Teil von Colorado, nahe beim Gebirge. Wie ihr alle wisst, betrieb ich in meinem Leben ein wenig Viehzucht, Reiten und so weiter. Einer meiner Schreie zu Gott war, als ich da auf einem Ersatzreifen alter Texas Radsporen saß, mit einem Gewehr auf dem Sattel und einer Pistole an meiner Seite, als ich jene Bäume blasen hörte, es klang wie eine Stimme, sagte, Adam, wo bist du? Während ich zu den Sternen hochschaute und sie hörten den alten Slim, einen alten Rinderhirten von drüben in Texas durch einen Kamm mit einem Stück Papier blasen, unten am Kreuz, wo mein Erretter starb. Es war da unten, wo ich um Reinigung von meinen Sünden schrie. Dort wurde sein Blut an meinem Herzen angebracht. Ehre sei seinem Namen. Ich zog die Decke über mein Gesicht und versuchte mich zu verstecken, denn Gott schaute in jene Hügel runter. Es war auf einer jener Farmen, wo die großen Viehzüchter ihr Vieh kaufen, lassen sie in die Berge laufen und bringen sie dann raus. Wenn die Kälber geboren sind, im Herbst des Jahres, und brandmarken sie und verkaufen einige von der alten Herde und Stiere und so weiter und machen weiter in häufen ihre gewaltigen Viehherden. Und auf dieser bestimmten Farm, der Eigentümer oder der Verwalter, den wir da den Obersten, den Vorarbeiter nennen, er hatte ungefähr 5 Töchter. Sie waren alle wunderschöne Frauen, jung, unverheiratet. Und da war eine kleine Dame, die eine Cousine dieser Mädchen war, deren Vater und Mutter beide verstorben waren.
und sie wurde dahin gebracht, um zu sein, um bei ihrem Onkel zu wohnen. Und jene Mädchen, die in dieser verrückten Art von Rüschenkleidern auftraten, wisst ihr, und sie nahmen dieses kleine arme Mädchen einfach und behandelten sie gerade so, als wäre sie irgendein Tier. All diese harte Arbeit fiel direkt auf sie. Sie wusch das Geschirr, sie säuberte, sie machte die Etagenbetten, sie musste es alles tun. Und sie standen einfach mit polierten Fingernägeln herum und Maniküre, dem Zeug auf ihren Lippen und alles zurechtgemacht. Wisst ihr, einfach zimperlich. Und besonders taten sie dies, als sie hörten, dass von Chicago, dem großen Viehzüchter, dem der Laden gehörte, sein junger, unverheirateter Sohn kam, um die Farm zu besuchen. Oh, wie sie sich mit guter Kleidung herausputzten. Ah, und wie sie sich kleideten und für sein Kommen bereit machten. Und jeden Abend ging die Unterhaltung darüber, diesen jungen Mann einzuwickeln und ihn zu heiraten. Der würde, dann gehörte ihnen selbst die Farm, denn der Sohn wäre Erbe über alles. So machten sie sich bereit. So ihr seht, es gibt ein Bereitmachen. Wenn du dich durch Gemeindezugehörigkeit oder so etwas bereit machst, das ist nicht alles, was erforderlich ist. Du musst Öl in deiner Lampe haben. Siehst du, wenn dein Verein sagt, wir werden eine große Gemeinde bauen, wir gehören zu einer besseren Denomination, wir werden eine kleine Orgel für den Herrn bekommen, wir werden Plüschsitze machen, das ist nicht, was Gott fordert. Gerechtigkeit von seinem Sohn, Christus, Jesus ist, was Gott fordert. Das sind die Gewänder, denn die Bibel sagte, die weißen Gewänder, mit denen sie geschmückt ist, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So sie, diese Mädchen dachten, sie würden sich für das Kommen dieses jungen Mannes bereit machen. Natürlich, diese arme kleine Cousine, sie erinnert mich an eine Ausgestoßene, irgendwo. Ihr könnt sie schätzen. Sie war eine schöne Frau, doch oh mei, sie war ein hübsches kleines Mädchen, doch sie wurde nicht einmal unter ihnen in Betracht gezogen, nicht als Verwandte. Nun, das ungefähr ist heute das wahre Bild der echten Gemeinde in den Augen der Denominationen. Nicht einmal in Betracht gezogen. Eine Gruppe interkonfessioneller, ein Haufen Ausgestoßener. So das arme kleine Geschöpf arbeitete einfach weiter. Und als der junge Mann ankam, sie wussten es nicht, doch er kam, um nach einer Frau zu schauen. Er hatte einfach die Nase voll von den Stadtmädchen, die einfach alle herausgeputzt waren und, oh, wisst ihr, hingen in Bars herum und fuhren in Cadillacs umher und die verschiedenen Dinge. Sie hatten einfach die Nase voll. Er dachte, ich werde in den Westen gehen und mir ein richtiges Mädchen suchen, die eine echte Mutter für meine Babys sein wird. Und jemanden, der nicht an all den Nähkreisen und den Gesellschaften und so hängen wird, sondern einfach eine echte Mutter sein wird. Was fand er, als er da ankam? Jedoch dieselbe Sache, die er in Chicago verurteilt hatte. Ich frage mich, ob der Herr Jesus eine Gemeinde finden wird, einfach eine Denomination, einfach dem Namen nach eine Gemeinde, kein Öl in den Lampen, nicht bereit zu gehen. Oh, sie haben feine Kleidung, sie haben die größten Gemeinden, die größten dies und all diese Dinge. Doch Gott möchte das nicht. Er möchte dich als Einzelner. Sie mögen die besten Pastoren haben. Sie mögen die feinsten Diakonenräte haben. Doch er möchte dich mit Öl. Er kommt, um dieses Öl und die Braut wegzuholen. Und als er, dieser Junge, sie anschaute, war er entmutigt. Und an jenem Abend hatten sie so etwas geplant wie, in jenen Tagen, es ist lange her, nannten sie es Charleston, was einfach wie ein Rock'n'Roll ist. Und sie wollten eine dieser großen Partys schmeißen. Viele von euch Leuten erinnern sich an diesen alten Charleston-Tanz, den sie tanzten. Damals, als ich ein Kind war, als ich da draußen war. Und so waren sie alle, hatten ihre kleine schwarz-weiße Kleidung an, wisst ihr, um den, oh, es wurde Charleston und Black Bottom genannt. So nannten sie es. Und sie hatten diese zweifarbige Kleidung und sie planten diese Tänze. Aber dieser Junge hatte genug von dem Zeug. Er suchte nach einem echten Mädchen. Deshalb stahl er sich von ihrer Party weg. Er beobachtete sie. Er ging hinein, um sie anzuschauen. So ist ein anderer Sohn, von dem ich weiß. Ein anderer Sohn wird zu eurer Gemeinde kommen. Er wird Sohn Gottes. Er wird dahin kommen. Er wird umherschauen. Er wird dich gut gekleidet sehen. Er wird wissen, dass du ein gutes Mitglied bist. Doch er schaut nach etwas anderem als nur nach dem üblichen Trend der Gemeinde aus. Als er so umherschaute, war er nach einer Weile so entmutigt. Er ging zur Tür hinaus. Und als er durch das Mondlicht in Richtung der Baracke zurückging, hörte er jemanden summen. Und er schaute umher. Und hier ging dieses kleine Mädchen mit einer großen Schüssel Spülwasser, spät in der Nacht, barfuß, um das Spülwasser auszuschütten. Und sobald er sie sah, sagte etwas: Das ist sie. Das ist die eine. So stellte er sich ihr in den Weg. Und als sie beim Gehege entlang zurückkam, ja doch, stand er da und sie wurde fast ohnmächtig. Er sagte: Wie geht's? Und er sagte: Wie heißt du? Und sie sagte ihm ihren Namen. Und es war derselbe Name wie der des Chefs der Farm, sagte: Dann kann ich nicht verstehen, wie das dies, ist das dein Vater? Sagte: Nein, ich bin nur eine Cousine, verstehst du? Mein Vater und er waren Brüder. Ich habe denselben Namen, doch ich, das ist der Chef. Du magst den Gemeindenamen haben. Magst den Namen vom Brennham-Tabernakel haben oder Methodist oder zu welcher Gemeinde du auch immer gehst. Das ist es nicht, mein Freund. Seht, es ist etwas anderes. Es ist dein Charakter. Danach schaut Gott aus. Du magst Methodist sein, du magst Baptist sein, du magst Presbyterianer sein. Das ist es nicht. Es ist Charakter, nach dem Gott ausschaut. Nicht einfach irdischer Charakter, sondern Heilig-Geist-Charakter. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sagte Jesus im 16. Kapitel von Markus. Sie war so fertig, dass er überhaupt mit ihr sprechen würde, und sie hing ihren kleinen Kopf runter und rannte ins Haus. Er war ein oder zwei Wochen da und er schaute überall herum und er sagte nie mehr etwas, sondern er beobachtete sie. Und am Abend, bevor er fortging, er sollte am nächsten Morgen fortgehen. Sie schmissen eine andere große Party und er schaute nach ihr aus. Er konnte sie nicht finden. Er wusste, sie musste den Abwasch machen und so weiter. So die schmutzige Arbeit und alles konnte auf sie geworfen werden. Und auf diese Weise muss es die wahre Gemeinde Gottes manchmal hinnehmen. Die schmutzige Arbeit, die ganzen skandalösen Namen und alles von den Dingen, die gemeint sind, die auf sie geworfen wird. Und sie ist ein großer, gefleckter Vogel. All die anderen Vögel sammeln sich herum und schwärmen um sie. Das ist in Ordnung. Ihr Name ist im Lebensbuch des Lammes. Sie wird eines Tages ihre großen Flügel zum Flug ausbreiten. Sie ist bereit. Die Flecken bedeuteten, das Blut von Christus ist auf sie gesprenkelt. Seht ihr, ihr habt es in eurem Buch, der Bibel, gelesen. Und dieser Junge bekam die kleine Dame an jenem Abend zu fassen, als sie herauskam. Er sagte: Ich habe dich beobachtet. Niemand außer mir weiß es. Er sagte: Ich bin hierher gekommen, um nach einer Frau zu suchen. Und von allen, die ich jemals gesehen habe,
erfüllst du die Ansprüche? Wie fühlte sie sich? Der Sohn des großen Mannes fragte sie jetzt, ob sie seine Frau sein würde. Stellt euch nur mal vor, wie jene Mädchen sich gefühlt haben müssen, als sie aus ihrem Fenster schauten und sahen, den Mann Hände haltend mit dieser kleinen, verachteten Cousine, den sie versuchten, mit all ihren großartigen, feinen Kleidern und Rüschen und Treiben einzuwickeln. Und er sagte, willst du mich heiraten? Oh, sagte sie, mein Herr, ich bin nicht würdig. So fühlt die echte Gemeinde darüber. Ich bin nicht würdig. Ich kann, wenn ich nur deinen Abwasch machen könnte, wäre es in Ordnung. Bist du gewillt, diesen Platz einzunehmen? Könntest du den Abwasch vom Abendessen machen? Wärest du gewillt, Fanatiker genannt zu werden? Oder wärest du gewillt, den Weg mit den wenigen Verachteten des Herrn zu gehen? Bist du gewillt? Bist du gewillt, auf deiner Arbeit gekennzeichnet zu sein? Da ist ein Mann, er ist ein religiöser Fanatiker, weil er nicht trinken will, er nicht rauchen will, er nicht tanzt, er nicht mit Frauen herumläuft. Da ist eine Frau, die ihren Kopf herunterhält. Sie geht wie durch die Stadt, sie ist nicht, sie würde unseren Kreisen nicht beiwohnen. Bist du gewillt, den Weg zu nehmen, dich für das Kommen des Herrn bereit zu machen? Wenn du hast, wenn du es möchtest, wirst du auf ihn warten, dass er kommt. Du wirst dich über sein Kommen freuen. Es wäre keine schreckliche Sache. Es wird der gnädigste Augenblick sein, an den du denken kannst. Das Kommen des Herrn. All jene, die sein Erscheinen lieben. So, als er fortging, sagte er ihr, er würde zu einer bestimmten Zeit zurück sein. Sagte, wenn du anfängst zu sehen, es war Winter, sagte, wenn du beginnst, jene Bäume da drüben Knospen zu sehen, der Dornenbusch und das Zeug wieder anfängt, neues Leben zu treiben, sagte, dann werde ich um die Frühlingszeit zurück sein. Ich verstehe, ich könnte nicht sagen, es wäre wahr. Doch das Mädchen bekam nur ungefähr $1.75 pro Woche für ihre Arbeit. Doch sie sparte jeden Pfennig davon. Warum? Sie wurde für die Hochzeit bereit, die bevorstehen sollte. Sie sparte ihr Geld für ihr Hochzeitsgewand. Denn er sagte, wir werden direkt hier auf der Farm verheiratet werden, wenn ich wiederkomme. Sie sparte das ganze Jahr lang ihr Geld. Sie war glücklich. Es machte ihr nichts aus, den Abwasch zu machen. Es machte ihr nichts aus, die Kleidung zu bügeln oder die Baracke auszufegen oder was mehr. Sie war mit dem Chef der Farm verlobt. Was kümmert uns, was die Welt sagt? Ein echter Christ. Was kümmert uns, wenn wir verachtet und verworfen werden müssen? Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Der Sohn des Chefs kommt eines Tages und wir gehen zu einem Hochzeitsmahl. Welchen Unterschied macht es für uns, wenn ihr sein Erscheinen liebt? Nachdem alles, die Tage vergingen, die kleinen Töchter, die kleinen Cousinen machten sich über sie lustig, tanzten um sie herum und taten alles Mögliche. Na ja, sagten, du armes, dummes Kind, weißt du nicht, wenn er, ja doch, er war einfach wie alle anderen Männer, er macht nur Spaß mit dir. Der Sohn Gottes macht keinen Spaß. Außer ein Mensch ist wiedergeboren, wird er in keiner Weise. Es kümmert mich nicht, wie gut du aussiehst, wie viel du zur Gemeinde gehörst, was deine Stellung im Land ist. Du magst ein Politiker sein, du magst in der Bundesregierung sein, du magst in der katholischen, presbyterianischen, in irgendeiner Gemeinde sein, in der du sein willst. Doch es ist, außer ein Mensch ist wiedergeboren, wirst du nicht eingehen. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ich zitiere nur sein Wort. Schließlich, als die Stunde kam, fing sie an, dies zu sehen. Die Knospen begannen an die Bäume zu kommen. Sie wusste, er würde jederzeit da sein. Und er sagte, ich werde versuchen, es noch eben zum Sonnenuntergang zu schaffen, sodass wir verheiratet werden und hinwegeilen. Und jeden Abend beim Sonnenuntergang wenn sie, würde sie gehen und sich ganz bereit machen, ihr kleines Hochzeitskleid anbekommen und am Tor warten. Und diese kleinen Cousinen kommen und lachen sie aus und machen sich über sie lustig und sagen, du armes, dummes, ungelerntes Kind, zu denken, dass der Mann, der besitzt, er ist vielmehr der Präsident der Firma, dass ein Junge eine Tellerwäscherin heiraten würde. Er schaute nach Tugendhaftigkeit aus, nicht Kleidung. Er hatte genug Geld, um all die Kleidung zu kaufen, die notwendig war. Gott kümmert sich nicht darum, wie reichlich deine wertvollen Sachen sind, die du hast. Ihm gehört alles in der Welt. Doch er möchte Tugendhaftigkeit. Er möchte etwas, das echt ist. Und so schließlich eines Abends, während sie da stand und sie lachten und sich über sie lustig machten und sagten, dass sie dumm wäre, plötzlich hörten sie Hufe schlagen. Was geschah? Über den Hügel kam eine Pferdekutsche. Nun, eine Kutsche ist ein kleiner Wagen, offenes Dach, sehr beliebt im Westen. Und die Pferde bimmelten und alles kamen. Über den Hügel kam diese Kutsche und sie hielt vor dem Tor an. Und sie rannte. Sie sagte, ich wusste, du würdest kommen. So wird eines Tages die Gemeinde sein. Sie warf sich in seine Arme und er sagte, Liebling, seit ich hier letztes Jahr fortgegangen bin, habe ich einen Mann auf dieser Farm stationiert gehabt, der mir einen Bericht über alles gebracht hat, was du getan hast. Gott hat heute Morgen einen Mann in diesem Tabernakel stationiert. Er wird der Heilige Geist genannt. Er kennt die Geheimnisse deines Herzens. Er weiß alles, was du getan hast oder was du denkst. Er erzählt dem Vater alles, was du tust. Er bringt den Bericht hin und her. Er sagte, er hat mir erzählt, dass du gewartet und gearbeitet hast und geduldig gearbeitet hast, auf mein Kommen gewartet hast. Nun, du bist lange Zeit eine Sklavin gewesen, doch jetzt sind deine Sklaventage vorbei. Ich habe den Prediger mitgebracht. Direkt unter diesem Rosenspalier wirst du meine Ehefrau. Er küsste sie und steckte den Ehering an ihren Finger und nahm sie hoch und setzte sie in die Kutsche mit seinem Arm um sie herum und fuhr davon, um diesen neuen großen Palast am Outer Drive in Chicago zu finden, die Auserwählte der Nation, wo sie als seine Braut leben konnte. Warum? Sie war bereit. Sie hatte so gelebt und war die Art Frau, die er wollte. Es geschah einfach im Bruchteil eines Augenblicks. Und dieses plötzliche, geheime Kommen des Herrn. Die Welt weiß nicht, dass es geschehen wird, doch wir wissen es. Es ist nahe. Sei nicht wie die junge Dame in Pearl Harbor, der sie die Kleidung auszog. Du wirst in Schande untergehen. Sei wie die eine, die sich bereit machte und ihre Tugenden bewahrte und auf das Kommen des Herrn wartete. Denn es wird geheim und plötzlich sein. Während ihr an diese Dinge denkt, lasst uns unsere Häupter vor ihm beugen, der kommen wird. Gerade bevor wir zu ihm sprechen werden, jeder Mann in seiner eigenen Weise, jede Frau, Junge oder Mädchen, und während ich zu ihm spreche und weiß, sein Geheimagent, derjenige, den ihr nicht mit euren Augen sehen könnt, deshalb ist er ein Geheimagent, der gesegnete Heilige Geist ist in diesem Gebäude. Möchtest du, dass er dich heute Morgen vor dem Vater in Erinnerung bringt, dass du bereit sein möchtest, und wenn er kommt, mit ihm zu gehen, wenn du möchtest, würdest du deine Hand zu ihm erheben? Der Herr segne euch. Ich vermute, praktisch jede Hand im Gebäude, meine auch. Ich möchte, Heiliger Geist, dass du dem Vater sagst, schau auf mich herunter. Ich wähle den Weg mit seinem verachteten Volk. Ich möchte gehen, möchte bereit sein. Ich möchte gerade jetzt bereit sein, denn er mag kommen, bevor die Versammlung vorüber ist. Nationen zerbrechen, Israel erwacht. Die Zeichen, die die Propheten vorhersagten, Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Pein belastet. Kehrt, o ihr Zerstreuten, in eure Heimat zurück. Der Tag der Erlösung ist nahe. Die Herzen der Menschen versagen vor Furcht. Seid mit Gottes Geist gefüllt, eure Lampen gesäubert und rein. Schaut auf, eure Erlösung ist nahe. Der Feigenbaum wächst. Israel ist wiederhergestellt. O Gott, der Feigenbaum bringt seine Knospen hervor. Israel kehrt als Nation zurück. Als ich heute Morgen unseren Pastor sprechen hörte, für Israel zu beten, wisst ihr nicht, dass dies das Hervorkommen der Knospen ist? Er muss zu der Zeit kommen. Sah dieses 3 Minuten vor Mitternacht, diesen Artikel, sah ihn auf meiner eigenen Kamera oder Projektor in meinem Keller, als jene alten Juden verkrüppelt und auf Schiffen hereinkamen und so, von überall, aus der ganzen Welt. Der Berichterstatter fragte, kommt ihr zu eurer Heimat, um in der Heimat zu sterben? Er sagte, nein, wir kommen, um den Messias zu sehen. Der Feigenbaum wächst. Könnt ihr es nicht sehen? Der Tag der Erlösung ist nahe. Falsche Propheten lügen, sie verwerfen Gottes Wahrheit, dass Jesus, der Christus, unser Gott ist. Könnt ihr nicht sehen, wo wir uns befinden? Doch wir werden wandeln, wo die Apostel gewandelt sind. Der Tag der Erlösung ist nahe. Die Herzen der Menschen versagen vor Furcht. Denkt daran. Seid mit Gottes Geist gefüllt, eure Lampen gesäubert und rein. Schaut auf, eure Erlösung ist nahe. Herr Gott, in diesem großen Augenblick, wo ich auf diese kleine Versammlung schaue und gerötete Gesichter und tränenbefleckte Wangen sehe, sind wir uns bewusst, dass der große geheime Agent nahesteht, der Heilige Geist. Nun lasst uns den Weg mit den wenigen Verachteten des Herrn gehen. Wenn es kleine Skrupel unter den Menschen in unserer Nachbarschaft gibt, in der Gemeinde oder wo immer es ist, das hat nichts mit uns zu tun. Wir werden unsere Gewänder nicht mehr mit den Dingen der Welt beschmutzen. Denn du wirst eines Tages, in einem Augenblick, in einem Augenzwinkern kommen, diese plötzliche, geheime Entrückung deiner Gemeinde. Du wirst über den Hügel der Zeit kommen, den horizontalen Regenbogen hinunter, um die Gemeinde hinwegzunehmen. Denn die Schrift sagte, die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten in Christus werden auferstehen. Und wir werden mit ihnen in die Luft heraufgenommen werden, um dem Herrn zu begegnen und für immer mit dem Herrn zu sein. Daher, meine Geschwister, tröstet einander mit diesen Worten. Lass das heute Morgen tief in den Herzen dieser Versammlung erklingen. Wir werden dich preisen. In Jesu Namen. Amen.